Die Sklavin des Drachenreiters von Lisa Sküttler, gelesen von Ilona Noss. Kapitel 1: Blutiger Überfall. Sinja sah mit gerunzelter Stirn über die Steppe von Tenebrais. Irgendetwas lag in der Luft. Selbst die Jakutas standen still. Ihre Herde Jakutas lief sonst von einer Ecke der Weide zur anderen, um das hellrosafarbene Gras zu fressen. Diese Tiere lieferten ihnen Felle, Leder, Fleisch und Milch, und sie waren der größte Wert im Leben eines Nomaden. Wieder blickte sie zum Himmel, der sich langsam azurblau verfärbte, ein Zeichen, dass die Dämmerung einsetzte. Ihre königsblauen Augen suchten den Horizont ab, aber sie konnte nichts erkennen. Dennoch lag die Bedrohung spürbar in der Luft. Das Eisengebirge, welches die Steppe einrahmte, war nur durch einen weißen Dunst zu sehen. Trotzdem wusste Sinja, dass man dort die großen Städte fand. Bisher hatten sie die Städte gemieden und ihre Waren in den kleinen Siedlungen eingetauscht oder bei den fahrenden Händlern. Die Menschen in den Städten sahen in den Nomaden eine minderwertige Rasse. Eine schwere Hand legte sich auf Sinjas Schulter und holte sie aus ihren Gedanken zurück. Lächelnd blickte sie in das geliebte Gesicht ihres Vaters, der hinter sie getreten war. Auch er spürte die Bedrohung und runzelte die Stirn. »Was passiert?« wollte seine Tochter wissen. »Ich habe keine Ahnung, mein Kind, aber es ist nichts Gutes«, antwortete er ausweichend. Nachdenklich nickte sie und öffnete schon den Mund, um eine weitere Frage zu stellen, als er sie unterbrach. »Geh ins Zelt. Du solltest jetzt nicht hier draußen sein«, wies er sie an. Ein Grollen ließ ihr die Antwort im Halse stecken bleiben, und wie hypnotisiert richtete sie ihren Blick zum Horizont. Von dort näherte sich eine riesige schwarze Wolke, die alles verdeckte. In diesem Nebel erkannte sie silberfarbene Pferde, und ihr Herz zog sich vor Furcht zusammen. Diese Pferde wurden nur von einer Art geritten, den Tsiatas. Brutale Halbdämonen, die sich nahmen, was sie wollten. »Geh sofort«, herrschte ihr Vater sie an und gab ihr einen Stoß, während er selbst ins Lager rannte, um die Leute in Alarmbereitschaft zu versetzen. Voller Angst, aber auch neugierig, verschanzte Sinja sich mit ihrer Tante und ihrer Mutter in dem großen Wohnzelt. Zu gerne hätte sie den Männern geholfen, doch diesen Teufeln waren sie alle nicht gewachsen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Kampfschreie ertönten. Zischen, Grollen und Heulen begleiteten den Kampf. Im Zelt war es stockdunkel und die drei Frauen klammerten sich aneinander. Dabei lauschten sie angstvoll auf die Geräusche, die zu ihnen hereindrangen. Die Minuten wurden zu Stunden und Sinjas Herz klopfte ihr bis zum Hals. Die Angst hielt sie fest im Griff und die dunkle Vorahnung wandelte sich zur Gewissheit. Als jemand die Zeltplane aufriss und eine Fackel das Innere erhellte, schrie ihre Tante in Panik auf. Drei Tsiatas kamen näher, ihre Augen leuchteten hellrot und sie verzogen ihre Gesichter zu Grimassen. Die Haut erinnerte an verbranntes Fleisch, während die Nasen plattgedrückt waren. Die Halbdämonen hatten sich in dunkle Umhänge gewickelt, so dass ihnen der restliche Anblick erspart blieb. Sinja war starr vor Schreck. Sie konnte nicht einmal mehr schreien, als diese Unholde direkt vor ihnen standen. Einer der drei grollte einen Befehl, und es klang wie der Donner eines Gewitters. Entsetzt sah die junge Frau, wie zwei Dämonen ihre Mutter und ihre Tante ergriffen und aus dem Zelt zerrten. Es sollte das letzte Mal sein, dass sie die beiden sah. Der dritte Tsiata kam auf sie zu, dabei leckte er sich über die schwarzen Lippen. Seine Zunge war gespalten und unnatürlich grün. Angstvoll wich Sinja zurück, während sie abwehrend die Hände hob und den Kopf schüttelte, aber es kam immer noch kein Ton aus ihrem Mund. Mit einem rauen Auflachen packte der Teufel sie und strich bedächtig über ihren schlanken Körper, wobei sie seine krallenartigen Klauen mehr spürte als sah. In dem Moment, in dem seine Kralle ihre Brust erreichte, sprang ein weiterer Dämon in das Zelt und schlug ihrem Peiniger den Kopf ab. Entsetzt und völlig erstarrt, sah sie den leblosen Kadaver auf sich zukippen, während Blut ihr Gewand besudelte. Endlich löste sich ein Schrei aus ihrer Kehle und sie verlor das Bewusstsein. Als Sinja wieder aufwachte, dachte sie, einen fürchterlichen Albtraum gehabt zu haben. Doch dann sah sie den zerstörten Zelteingang und schlagartig wurde ihr klar, dass es kein Traum war. Ein Zjata saß vor dem Eingang und beobachtete sie feindselig. Ansonsten war es totenstill. Draußen herrschte Dunkelheit, was allerdings nichts über die Tageszeit aussagte, denn der schwarze Dunst verdunkelte alles. Die Sage berichtete, dass diese Wolke von dem Bösen gespeist wurde, welches die Zjatas in die Welt trugen. Im Augenblick glaubte Sinja fest daran. Fackeln wurden aufgestellt und ihre Wache zerrte sie aus dem Zelt. Seine Klauen ritzten ihre Haut am Oberarm auf, aber das spürte sie nicht mehr. In dem Moment, in dem das Feuer ein wenig Licht auf das Schlachtfeld warf, das einmal ihr Lager gewesen war, erkannte sie die Leichen ihrer Brüder und ihres Vaters. Der Schock traf sie so unvorbereitet, dass sie weder schreien noch weinen konnte. Fassungslos starrte sie auf die geliebten Menschen, die sie nie wieder anlächelten. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihre Augen zu schließen, und so blickten die starren Augen ihres Vaters in ihre Richtung. Sie wusste, dass er sie bis zu seinem letzten Atemzug verteidigt hatte. Immer noch löste sich keine Träne, alles fühlte sich unwirklich und wie betäubt an. Der Dämon zwang sie weiter, stieß die toten Körper mit dem Fuß zur Seite und kümmerte sich nicht um das Leid. Sie stolperte und sein Griff wurde fester. Halb zerrte er sie, halb taumelte sie hinter ihm her, nicht fähig, wirklich zu begreifen, was sie gesehen hatte. Vor einer Gruppe von 3 Menschen und 4 Zjatas blieb er stehen. Einer der Teufel trug einen silbernen Stern auf der Stirn. Daran erkannte sie, dass er ihr Clanchef sein musste. Sie begannen sich zu unterhalten, wobei es eine Mischung aus Zischen, Grollen und Klacklauten war, die Sinja nicht verstand. Es dauerte eine Weile, dann nickte der Anführer und ein kalter Blick traf sie. Sofort kam Bewegung in die Männer, 2 hielten sie fest, der 3. legte ihr eine Eisenfessel um den Hals und um die Handgelenke. Und sie konnte die Hände kaum heben, so groß war das Gewicht der Handfesseln. Die Bedeutung dieser Fesseln kannte sie schon. Es war das Zeichen des Sklavenstandes. So wie es aussah, hatte man sie an einen Sklavenhändler verkauft. Aber auch diese Tatsache berührte sie nicht. An ihrer Halsfessel befestigte man eine Kette und zerrte sie daran aus ihrem ehemaligen Lager. Eine rücksichtsvolle Behandlung durfte sie nicht erwarten, so versuchte sie, mit den langen Schritten der Männer mitzuhalten. Nach einem anstrengenden Marsch von gut 1 Kilometer kam sie aus der schwarzen Wolke der Zjatas heraus und strahlender Sonnenschein begrüßte sie. Die Steppe leuchtete ihnen pink entgegen und dort, wo die Dämonen hergeritten waren, sah man einen vereisten Streifen. Je weiter sie sich von dem dunklen Dunst entfernten, desto heller wurde das Gras, bis es wieder in einem lieblichen Rosa funkelte. Unsanft wurde sie in ein Zelt gestoßen, in dem schon etliche Menschen eng zusammengedrängt saßen. Keiner hob den Blick, keiner rührte sich, auch nicht, als man sie mit dem rechten Fußgelenk an einen der anderen Sklaven ankettete. Erst als die Zeltplane hinter ihr geschlossen wurde, richteten sich die stumpfen Augen der Gefangenen auf sie, aber keiner sprach. Warum das so war, konnte Sinja noch nicht erahnen. Hoffnungsvoll sah sie die Leute an, ob sich einer ihrer Verwandten darunter befand, doch sie erkannte niemanden. Schmerz krampfte ihr Herz zusammen, als sie die Erkenntnis traf, dass sie wohl die einzige Überlebende war. Eine ganze Zeit vegetierten sie vor sich hin, die Hitze in dem Zelt wurde unerträglich, auch weil zu viele Menschen unter der Zeltplane zusammengefercht waren. Hunger und Durst wühlten in ihren Eingeweiden, aber keiner erhob sich, um etwas zu essen oder zu trinken zu fordern. In Sinjas Augen blitzte es zornig auf. Der Verlust ihrer gesamten Familie betäubte sie immer noch. Vielleicht machte gerade das sie leichtsinnig. Mühsam stand sie auf, doch der Mann neben ihr schüttelte nur leicht den Kopf. »Tu das nicht. Sie würden dich nur fürchterlich leiden lassen«, raunte er ihr zu. Dann war es erneut totenstill in dem Zelt. Ihre Mutter erzählte oft Geschichten von Sklaventreibern und ihren Grausamkeiten, auch um ihre Kinder davon abzuhalten, allzu weit in die Steppe hinauszulaufen. Diese Erzählungen kamen ihr in den Sinn, und sie beschloss, ihr Glück nicht herauszufordern. Es dämmerte schon, als man ihr einen Napf voller Wasser und eine Kante Brot in die Hand drückte. Es war nicht viel, sicherte aber ihr Überleben. Mehr würde es nicht geben. Das war ihnen ja sofort klar. Schnell trank sie das Wasser aus und aß das Brot, ehe es ihr jemand wieder wegnehmen konnte. Kurz darauf trieb man sie ins Freie und befahl ihnen, die Zelte abzubauen. Dabei war es egal, ob Mann oder Frau, sie schonten niemanden. Die schweren Zeltbahnen lud man auf ein paar Jakutas, wobei die junge Nomadin wegen der Ketten ständig hinfiel. Für ihre Ungeschicklichkeit steckte sie Tritte sowie Schläge ein. Die Tränen hielt sie eisern zurück. Ebenso hatte sie nichts anderes als verachtende Blicke für ihre Peiniger übrig. Als die Zelte und Vorräte verladen waren, wurden sie in die Weite hinausgetrieben, aneinander gekettet wie Tiere. Mit zusammengebissenen Zähnen versuchten die Sklaven, sich auf den Beinen zu halten. Wenn einer stürzte, riss er oft genug seine direkten Nachbarn mit, und sie alle mussten die Wut der Sklavenhändler ausbaden. Die ganze Nacht liefen sie auf die Berge zu, während der Mond seine türkisen Strahlen über die Steppe schickte. Gerade nachts schimmerte das Eisengebirge in einem mystischen, dunklen Licht, und Sinja fielen die Geschichten ein, die sie über die Städte gehört hatte. Früher hatte sie ihre Eltern angebettelt, mit ihr eine dieser Siedlungen zu besuchen. Heute würde sie liebend gerne darauf verzichten. Das Gebirge allein jagte ihr Angst ein, und die Vorstellung, in eine dieser riesigen Städte gebracht zu werden, die in die Felsen geschlagen waren, ließ sie zittern. Stumm liefen sie durch die Steppe, jeder in seinem eigenen Albtraum gefangen, angetrieben von den drei Sklavenhändlern auf ihren Pferden. Kurz vor Sonnenaufgang mussten sie das Zeltlager wieder aufbauen. Anschließend wurden sie erneut in einem Zelt zusammengepfercht. Wasser und Brot gab es dieses Mal nicht, und so schlief Sinja erschöpft ein, doch die Angst vor der Zukunft und die Trauer um ihre Familie verfolgten sie bis in den Schlaf. »Hey du, wach auf und komm mit«, hörte sie eine Stimme vor sich. Etwas benommen schlug sie die Augen auf und sah direkt in das Gesicht eines Sklaventreibers. Ehe sie sich bewegen konnte, packte er sie schon am Arm und zog sie hoch. Sie bemerkte, dass er jemand die Kette an den Füßen abgenommen hatte, doch bevor sie an Flucht auch nur denken konnte, wurde sie in das nächste Zelt gestoßen. Stolpernd hielt sie gerade noch das Gleichgewicht, aber im gleichen Moment hieb ihr der Kerl die Beine unter dem Körper weg. Schmerzhaft prallte sie auf dem Boden auf. »Du wirst lernen, wie sich eine Sklavin zu benehmen hat. Die erste Lektion solltest du bereits begriffen haben. Wenn der Herr im Raum ist, knie dich hin. Du bist es nicht wert, deinen Besitzer anzusehen«, ertönte eine Stimme. Sinja beeilte sich zu gehorchen, zumal ihr alles wehtat von dem harten Aufprall. Aufrecht kniete sie vor dem Sklavenhändler und hielt den Blick eisern gesenkt. Auf keinen Fall wollte sie ihm eine Veranlassung geben, sie zu strafen. Das Ende einer Reitgerte legte sich unter ihr Kinn und zwang sie, den Kopf zu heben, bis sie in die fast schwarzen Augen des Mannes sah. »Bist du Jungfrau?« erkundigte er sich. Sinjas Wangen färbten sich rot. Eine so dreiste Frage hatte man ihr noch nicht gestellt. In ihr sträubte sich alles, diesem Rohling eine Antwort zu geben. Sie sollte aufstehen und ihm ins Gesicht spucken. Ihr Stolz verlangte dringend danach. Allerdings wusste sie, dass dieser Kerl nicht davor zurückschrak, sie totzuschlagen. Die Reitgerte an ihrem Kinn verschwand, und im nächsten Moment knallte seine Hand in ihr Gesicht, so dass ihr Kopf zur Seite flog. Zweite Lektion. Auf Fragen antwortet man sofort, ohne Zögern, ohne Lügen, teilte ihr der Mann ruhig mit. Sie starrte ihn immer noch entsetzt an, unfähig zu reagieren. In ihr kämpften Stolz und Angst, zumal sie nicht viel zu verlieren hatte. Eine weitere Ohrfeige, gefolgt von einem kräftigen Tritt in ihren Magen, folgte, und sie vergaß jede Gegenwehr. Mühsam rappelte sie sich auf und kniete sich erneut vor den Kerl. »Ja, Herr, bin ich«, flüsterte sie und sah stur auf ihre Knie. Sie wollte das triumphierende Lächeln nicht sehen. So weit war sie mittlerweile abgerutscht, dass sie kauernd auf dem Boden saß und sich nicht traute, ihrem Peiniger ihre Verachtung zu zeigen. »Du wirst mir eine gute Stange Geld bringen«, teilte er ihr zufrieden mit. Sinja wusste nicht, was sie darauf antworten sollte, also blieb sie still. Eine ganze Weile ließ er sie vor sich knien, dann rief er einen seiner Untergebenen, der sie wegbrachte. Froh, dass nicht mehr passiert war, setzte sie sich wieder auf ihren Platz, wo sie in düsteres Brüten verfiel. So wie es aussah, würde ihre Jungfernschaft verkauft wie bei einer niedrigen Dirne. Dabei gab es nichts, was sie tun könnte, um sich zu schützen. Die nächste Woche verging auf ähnliche Weise. Tagsüber rasteten sie, nachts trieb man sie über die Steppe, wie Vieh. Sinja schien man genauso vergessen zu haben wie die anderen Sklaven. Einmal am Tag gab es eine Schüssel Wasser und eine Kante Brot, nicht mehr und nicht weniger. Es reichte, um sie am Leben zu erhalten, aber nicht, um stark genug zu bleiben, sich gegen ihre Peiniger aufzulehnen. Immer wieder überlegte sie, wie es wohl weiterging. Sah so ihre Zukunft aus? Würde ihr neuer Herr ebenso gleichgültig und menschenverachtend sein? Oder würde er sie foltern und als Sexsklavin missbrauchen? Oft lag sie tagsüber wach, da die Angst sie quälte. Trotzdem ließ sie sich nichts anmerken. Weitere Demütigungen brauchte sie nicht, zumal man ihr jeden Tag eine schmerzhafte Lektion erteilte, wie eine Sklavin sich zu benehmen hatte. Tritte, Ohrfeigen und Erniedrigungen standen an der Tagesordnung, und bei ihr schien es den Sklaventreibern auch noch Spaß zu machen, vielleicht auch, weil sie ein Mädchen war. Sie war die einzige Frau, die diese Leute erbeutet hatten und dementsprechend wertvoll. Aus ein paar aufgeschnappten Gesprächsfetzen entnahm sie, dass es wohl nicht sehr viele weibliche Wesen gab, die einen Überfall der Ciatas überlebten. Ein kalter Schauder schüttelte sie, als sie an ihre eigene Begegnung mit diesen Monstern dachte. Der Anblick des Dämons, dessen Kopf an ihr vorbeiflog und dessen Körper blutend nach vorne kippte, hatte sich tief in ihre Erinnerung gegraben. Jede Nacht träumte sie davon und wachte schweißgebadet auf. Endlich kam sie vor dem Stadttor an, und Sinja blickte auf das riesige Tor, welches sich majestätisch vor ihnen erhob. Niemand kam in die Stadt, solange dieses Tor geschlossen war. Metallisch silbern glänzte es, nur eine Nuance dunkler als die Felsen des Eisengebirges, die im Hintergrund zu sehen waren. Ein Stoß in den Rücken erinnerte sie daran, dass die Zelte aufgebaut werden mussten, denn mitten in der Nacht würde sie keiner in die Stadt lassen. Schnell richtete sie ihre Gedanken wieder auf die schweren Zeltbahnen, die sie von dem Yakuta zog und zu dem angegebenen Platz schleppte. Mittlerweile war sie an diese Arbeit gewöhnt und stolperte nicht mehr so oft über den Stoff. Heute war sie nicht so erschöpft, da sie viel früher kampierten. Das nahm ihr die Hoffnung, endlich einmal richtig schlafen zu können. Selbst die totale Erschöpfung befreite sie nicht von den Albträumen. Es dämmerte bereits, als man sie zusammen mit den anderen Sklaven zu ihren Schlafplätzen jagte. Müde ließ sie sich auf den Boden fallen, schloss die Augen und versank in einem traumlosen Schlaf. Mit einem Fußtritt wurde sie wenige Stunden später geweckt und angewiesen, die Zelte abzubauen und auf den Yakutas zu verladen. Fahrig rieb sie sich über die Augenlider. Wie gerne hätte sie noch etwas geschlafen, zumal sie in dieser Nacht von keinem Albtraum gestört wurde. Doch es gab keine Möglichkeit, liegen zu bleiben, also rappelte sie sich hoch und ging mit den anderen zusammen daran, ihre Aufgaben zu erledigen. Die Kette, die sie zusammenkettete, war lang genug, dass sie ihre Arbeiten verrichten konnten. Allerdings musste sie ebenso alles andere angekettet tun, so peinlich es ihr auch war, wenn sie ihr Geschäft verrichtete. An diese Demütigung würde sie sich nie gewöhnen. In Gedanken an ihre unerträgliche Situation verstrickt, schreckte sie auf, als ein jämmerliches Gebrüll erklang. Sofort drehte sie sich in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Entsetzt sah sie, wie ein großer Mann einem Drachen Stromstöße versetzte. Er führte den Drachen an einer Art Leine. Das Tier krümmte sich vor Schmerzen, duckte sich bei jeder Bewegung seines Peinigers, und Sinjas Herz krampfte sich zusammen. Wieso zeigte dieser Kerl seine Überlegenheit auf diese Weise? Warum musste er das arme Wesen so quälen? Angewidert drehte sie den Kopf zur Seite, und am liebsten hätte sie sich die Ohren zugehalten, um das jämmerliche Gebrüll nicht mehr hören zu müssen. Eine Peitsche traf sie quer über dem Rücken, und sie unterdrückte gerade noch einen Schrei, ehe sie ihren Peiniger ansah. Schnell erinnerte sie sich an die Lektionen, die sie gelernt hatte, senkte den Blick und beeilte sich, ihre Arbeit zu tun. Das Brüllen des Drachen verstummte, und sie betete, dass dieser brutale Kerl das Tier nicht getötet hatte. Kurz darauf zog die kleine Karawane in die Stadt, nachdem der Sklavenhändler sich ausgewiesen hatte.